Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Katrin Rohnstock und die gebürtige Jenenserin hat eine ganz besondere Nische gefunden. Sie hat sich den Lebensgeschichten normaler Menschen verschrieben. Wir kennen ja viele Biografien von prominenten Menschen. Sie wiederum schreibt Biografien als Auftragsarbeit eben für ganz normale Menschen. Sie lebte lange Zeit in Berlin, ist jetzt zurückgekehrt nach Jena, hat vor einiger Zeit auch eine Buchreihe rausgebracht, Ostwestlicher Divan. Wir kennen auch den westöstlichen Divan von Goethe. Das ist was anderes. Bei ihr ging es vor allem um Differenzen im Leben von Frauen in Ost und West. Ein sehr munteres, spannendes Gespräch und ich wünsche viel Spaß dabei. Guten Tag, Frau Rohnstock.
Guten Tag. Herr Hollitzer, ich sehe Sie noch nicht.
Sie sehen mich noch nicht?
Nee.
Das ist ja alles sehr interessant hier.
Aber ist das für Sie auch ein neues System?
Nein, damit arbeiten wir bei uns in der Firma. Jetzt?
Jetzt. Hallo, hallo.
Grüß Sie.
Freut mich.
Ja, schön, dass wir das jetzt über das System schaffen. Das andere hat ja irgendwie nicht funktioniert, ne?
Hey, genau.
Aber wir lernen ja alle täglich dazu in diesen verrückten Zeiten.
So ist es. So ist es. In einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, wa?
Absolut. Absolut. Und auch Sie entwickeln sich ja weiter, habe ich gesehen, und gehen auch digitale Wege mit Podcasts, so einen wie wir heute machen.
Ja, genau. Wir haben jetzt schon, das ist jetzt unser, ja, also das Handwerksprojekt ist ja ein ganz toller Podcast, weil die Handwerker eben auch so schön frei nach Schnauze sprechen, ja. Also das ist was ganz Lebendiges, Wunderbares, ja.
Authentisch eben, ne?
Ja, authentisch. Und das ist was Kostbares, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ja, schön.
Dann haben wir einen Podcast gemacht, der, mit dem bin ich jetzt gerade beschäftigt, der zur neuen Arbeit Chemnitz. Das ist was ganz, was Tolles. Wir schreiben gerade die Geschichte von diesem Verein. Und zwar wurde der in der Wendezeit gegründet, um tatsächlich neue Arbeit zu schaffen in Chemnitz. Mhm. Also als Hunderttausende von heute auf morgen arbeitslos wurden. Ja, da hat ein sehr blickiger IG Metaller gesagt, wir können ja nicht nur die Arbeitslosen verwalten, sondern wir müssen auch Konzepte haben oder ein Konzept machen oder einen Verein gründen, der den Arbeitslosen mit den Arbeitslosen zusammen guckt, ob man neue Arbeit schaffen kann. Mhm. Das ist deutschlandweit einmalig. Mhm. Und diese Geschichte, ich war so begeistert davon, dass es sowas gab oder ja, gibt, den gibt es immer noch, den Verein. Wir schreiben eben jetzt die Geschichte dazu, dass ich dann aus den Erzählungen, also auch die Akteure des Vereins haben miterzählt und dass wir daraus jetzt auch einen Podcast gemacht haben.
Ja, sehr schön. Da war das noch Karl-Marx-Stadt, oder?
Ich, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Sonst hieß es ja nicht NAC. Nee, das war schon Chemnitz. Nee, es war schon Chemnitz.
Sie sind ja gebürtige Jenaerin, ne?
Ja, Jenenserin. Wer gebürtig ist in Jena, heißt Jenenser.
Das stimmt, ja. Naja, für viele Erfurter ist Jena die verbotene Stadt, ne?
Da kennt man,
da kennt man sich nicht so aus. Ja, für mich nicht, aber in Fußballerkreisen ist das so. FCK heißt Jena und Rot-Weiß Erfurt ist ja eine Feindschaft mit Historie sozusagen.
Okay. Da bin ich überhaupt nicht auskunftsfähig dazu, zu dem Thema. Nein.
Aber Sie leben ja in Berlin mittlerweile, ne?
Na, ich lebe seit 14 Tagen wieder erst Hauptwohnsitz Jena.
Aha.
Bin wieder Jenenserin, ja.
Dann willkommen zurück.
Ja, danke schön, nehme ich gerne an. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin.
Wir sind froh über alle Rückkehrer. Wie kommt es?
Ja, im Prinzip ist es schon seit 2 Jahren, dass meine Mutter hat Krebs gehabt im Sommer vor 2 Jahren und ich bin Einzelkind und war klar, dass ich mich kümmern muss und bin lange Zeit gependelt und jetzt auch durch Corona, das war genau der 13. März, der Geburtstag meines Vaters, ich war hier und dann brach das aus und dann habe ich gedacht, dann muss ich sowieso hier bleiben, sonst muss ich in Berlin in die Quarantäne. Und ja, und das hat geklappt, dass man eben auch über Videokonferenzen eine Firma leiten kann. Da haben wir es alle gesehen, dass es geht. Und dann habe ich es halt nur noch umgesetzt.
Ja, Familie ist ja ein großer Rückkehrgrund für viele Menschen, ne?
Ja. Ja, aber die meisten kommen, weil sie Kind und Beruf nicht vereinbaren können, ne? Ja. Glaube ich. Ja, bei der Familiengründung dann.
Wie lange haben Sie denn in Berlin gelebt?
Ja, seit 1985. 35 Jahre. Wahnsinn, wenn man sich das jetzt so überlegt.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Und,
ich weiß nicht, ob ich noch, aber ich habe mich immer als Thüringerin gefühlt gegenüber den Berlinern. Ich habe auch immer gesagt, ich bin in Jena geboren, also ich habe es immer anders als andere Ossis, ja, die es ja oft verheimlicht haben, ihre Herkunft oder so, habe ich mich immer dazu bekannt.
Das ist ja in der Tat immer noch so ein Thema, ne?
Ja.
Ich habe ja auch eine berufliche Biografie in Berlin, bei der Berliner Morgenpost. Ein altes, traditionelles... Ein altes, traditionelles West-Berliner Zeitungshaus. Und da war ich dann vor ein paar Jahren auch der erste Ossi sozusagen in der Chefredaktion. So lange hatte das gedauert. Und es gibt ja auch viele Berliner, die ganz bewusst sagen, sie sind West-Berliner. Ne? Das zieht sich ja bis heute durch.
Das habe ich noch nicht. Ich merke nur immer, Sie sagen alle Berliner, ich bin Berliner, so. Und dann kann man es ja nicht identifizieren, ne? Dann weiß man nicht, wo einer herkommt, ne?
Na, ich hatte dann noch eine andere Station und da war dann so Vorstellungsrunde und jeder sagte, wo er herkommt. Und dann sagte so eine Kollegin, ja, es war dann nicht mehr bei der Morgenpost, das war dann woanders. Ich bin auch aus Berlin, aber West. So, da legte sie ganz besonders viel Wert drauf.
Ganz, naja, klare Abgrenzung gegenüber den Ossis, ne? Das ist ja sowieso eine These, dass die Ostdeutschen eigentlich durch die Westdeutschen gemacht werden oder gemacht wurden, ne? Also, dass dieses Label, ja, Ostdeutsch, sozusagen entstanden ist aus Abgrenzung der Wessis vom Osten.
Da gibt es auch eine ganz, ganz interessante Studie, sind relativ neuere Studien zu Menschen, die nach der Wende geboren sind. Und die dann meinetwegen in den alten Bundesländern zum Studium waren und so weiter und dort erst ihre ostdeutsche Identität so richtig kennengelernt haben.
Ja.
Das würde dies wieder stützen. Sie müssten da ja auch ein bisschen Erfahrung haben durch den ost-westlichen Divan.
Ja.
Die Buchreihe.
Genau, ost-westliche Divan. Ja, also das war zum einen eine Buchreihe, die habe ich von 1995 bis 97 herausgegeben. Also ich habe alle Ostdeutschen haben das ganz schnell gemerkt, ja, dass es da große Unterschiede gab, aber man durfte es ja damals nicht thematisieren. Ne? Das war ja absolutes Tabu. Und das Einzige, was ging, war also so Beziehungssachen zu thematisieren, Ost-West-Beziehung. Und ich habe also als erstes, ich kam ja aus der Frauenbewegung und habe als erstes mal das Verhältnis zwischen Ost- und Westfrauen thematisiert, weil die Ostfrauen hatten ja einen unglaublichen Entwicklungsvorsprung. Die haben eigentlich das schon gelebt in 2-3 Generationen, was die westdeutschen Frauen, und das wusste ich durch eine Brigitte-Studie, die regelmäßig rauskam, was die westdeutschen Frauen auch wollten, nämlich, was wir gerade schon hatten, Beruf und Familie miteinander zu verbinden. Und natürlich gab es immer riesen Streits, ja, auf diesen Frauenkongressen zwischen den Ostmuttis, ja, hießen wir hatten alle Kinder, und die Westfrauen, die hießen Westemanzen, ja. Und und dann habe ich das mal thematisiert, und zwar spiegelbildlich. Ich habe die Ostfrauen gefragt, was ihnen an den Westfrauen auffällt oder was sie über die Westfrauen denken, und die Westfrauen, was sie über die Ostfrauen denken. Und da erfährt man natürlich sehr vieles über das Rollenmuster, ne? Und dann habe ich gesehen, dass es aber nicht nur eine frauenspezifische Sache ist, sondern dass es also auch ins Rollenverständnis der Männer hineingeht und ins Partnerschaftsverständnis insgesamt und ins, was Eifersucht betrifft, was Besitzverständnis betrifft und so. Und da habe ich dann eine ganze Buchreihe daraus gemacht, die hieß dann Ost-Westlicher Divan.
Ist man denn anders eifersüchtig in Ost und West?
Ja, also ich glaube schon. Der Besitzanspruch, das Besitzdenken ist im Westen sehr viel mehr ausgeprägt. einfach weil es in der Westgesellschaft sehr viel mehr um Besitz auch ging. Mhm. Und natürlich gibt es da jetzt auch große Angleichungsprozesse, klar. Aber die Partnerschaften sind schon symmetrischer. Das kann man schon sagen, ja. Weil die Frauen hatten ja den gleichen Bildungsgrad, meistens jedenfalls. Mhm. Und also diese Hierarchien im Geschlechterverhältnis, so wie wir es aus dem Westen kennen, ja, also der Chef, der Arzt nimmt sich die Krankenschwester und der Chef die Sekretärin. Das ist im Osten längst nicht so, ja. Es ist viel paritätischer. Natürlich hat sich inzwischen da auch viel angeglichen. Und heute suchen die Westfrauen, also auch dieses, dass Frauen ganz viel ältere Männer sich aussuchen, ja. Das war im Osten auch so nicht. Also daran sieht man es eklatant, ja. Also weil die suchen jetzt natürlich die Sicherheit in den älteren Männern, ne?
Das heißt, diese Emanzen sind im Osten nicht so verbreitet wie im Westen?
So ist es, ja.
Also sind Sie auch keine Emanze?
Nee, auf keinen Fall bin ich eine Emanze. Das gilt bei uns als Schimpfwort. Nein, nein, nein.
Trotzdem selbstbewusst.
Ja, genau.
Und
ja, nicht selbstbewusst, aber nicht Emanze. Also im Sinne von irgendwie gegen die Männer, sondern immer mit partnerschaftlich denkend, ja, kooperativ denkend. Ja.
Ja, und erfolgreich.
Naja, sagen wir mal nicht erfolglos, ja.
Naja, mit ihren. Mit Ihrem Verlag, oder ist es ein Verlag eigentlich richtig, oder ist Herausgeberschaft dann einfach am Ende?
Ja, ist komisch, ja. Das ist im Prinzip ist es das ganz was Einmaliges, was es so nicht nochmal gibt. Mhm. Ja. Wir sind im Grunde genommen nur zur Hälfte ein Verlag. Wir sind vor allen Dingen eine Textproduktion. Und zwar, wir machen ja ganz spezifisch die Lebensgeschichten, das ist eine Methode, die ich entwickelt habe. Wir schreiben Autobiografien, also das heißt, wir schreiben Texte aus der Perspektive eines anderen Menschen. Mhm. Und ich bin ja Literatur- und Sprachwissenschaftlerin, in Jena übrigens studiert und in Berlin. Und ich habe sozusagen also eine Methodik entwickelt, die mündlichen Erzählungen, die Leute können bei uns zu uns kommen und ihre Geschichte mündlich erzählen, was ja immer ganz schnell geht, ja, in 5 bis 10 Stunden hat man so ein Leben runtererzählt und Schreiben dauert dann eben ein Jahr. Ne? Und da können die Leute zu uns kommen und eben erzählen und wir schreiben dann. Mhm. Wir übernehmen sozusagen die Handwerksarbeit, wenn man so will, ja, das Schreibhandwerk. Mhm. In einer spezifischen Methode und also das ist sozusagen Textproduktion und wir machen aber daneben auch gleich die Bücher fertig. Also das heißt, wir machen auch Layout, wir bearbeiten die Bilder und wir drucken die Bücher und bringen sie in eine schöne Gestalt, weil wir sagen, ein Buch ist was ganz Besonderes, ist ein ganz besonderer Gegenstand und wenn das nicht schön aufbereitet ist, der Text, dann wird er auch nicht mit Hochachtung gelesen. Viele denken, ja, Hauptsache drucken und egal welches Layout und so. Nee, es ist aber wichtig, welches Layout. Also die Leute werden immer empfindlicher, also insbesondere die Enkel, die Kinder und die Enkel. Ja. Mhm. Und einseitig gedruckt und kaum Rand und so, wie es mancher Opa noch so ausdruckt. Ja. Mhm. Da hat es den Text schwer, dann gelesen zu werden. Ja. Ja.
Wie viele Biografien, also Geschichten von Menschen, sind denn da schon erschienen bei Ihnen?
Also wir haben insgesamt 400 Bücher gemacht. Mhm. Oder man muss sagen, Geschichten in Bücher gebracht, so rum. Und das sind aber nicht nur Lebensgeschichten, sondern wir haben ab 2000, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Also ich sage jetzt mal Anfang der 2000er, wir sind ja 98 gegründet, oder ich habe die Firma 98 gegründet. Anfang der 2000er kam dann ein Unternehmer aus dem Sauerland auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, nicht eine Lebensgeschichte zu schreiben, sondern eine Firmengeschichte. Aber eben nicht konventionell, wie ein Historiker diese Firmengeschichte macht, sondern nach den Erzählungen der Mitarbeiter. Mhm. Die waren sehr mitarbeiterorientiert, der war sehr bewusst, welchen Schatz er in den Mitarbeitern hatte und wollte eben, er sagte, die Mitarbeiter sind eigentlich das Kapital der Firma und sie haben maßgeblich zum Erfolg beigetragen und er möchte, dass sie die Geschichte miterzählen.
So sollte es sein, ja.
So sollte es sein, ja. Und da haben wir die erste Firmengeschichte geschrieben und dann ging das immer weiter. Wir haben ungefähr, ja, ich sage jetzt mal 40, 50 Firmengeschichten auch geschrieben. Mhm. Oder also in dieser Mischung aus Unternehmergeschichte und dann noch dazu eben Mitarbeiter. dazugenommen. Also es sind immer Kollektivgeschichten, ja, und haben aber auch eine Stadtgeschichte geschrieben und eine Dorfgeschichte und die Geschichte einer Region, der Lausitz und so. Also Institutsgeschichte und von der deutschen Rentenversicherung die Geschichten, die Mitarbeiter erzählt haben und vom Sozialministerium die Geschichte Brandenburg, Sozialministerium, also das ehemalige Hildebrand-Ministerium und so.
Wie sind
Sie? Es ist sozusagen eine neue Art, Geschichte zu schreiben.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine war dieses Unbefriedigtsein mit der Öffentlichkeit, mit dem, was in der Öffentlichkeit sozusagen wiedergespiegelt wurde an ostdeutschen Lebenswelten, an ostdeutschen Erfahrungen. Und das Zweite ist ein Zufall. Also ich war auf der Suche nach einer neuen Idee und 1997 war gerade Diana gestorben. Und die Frau in der Tankstelle im Prenzlauer Berg, wo ich mal tankte, nicht weit von unserem Haus, die fragte mich, die hatte in der Bildzeitung über mich einen Beitrag gelesen, also über das Männerbuch damals gemacht. Und dann sagte sie zu mir, hatte das Bild gesehen und sagte, oh, Sie sind Schriftstellerin. Mein Vater hat so ein interessantes Leben, würden Sie das in meinem Auftrag aufschreiben? Es ist interessanter für mich und meine Enkelin als das Leben von Diana. Und da habe ich gedacht, das ist ja der Hammer, ja. Das ist ja großartig, ja. Diese Frau da an der Kasse von der Tankstelle, ja, dass sie so klug ist und dass sie weiß, dass das Leben ihres Vaters so viel wichtiger ist für ihre eigene Identität, ne? Als das Leben von diesen aufgedunsenen Promis. Ja, und damit war die Idee geboren. Die Geschichte habe ich aber nie gemacht. Sie hat nämlich noch gefragt, wie viel das kostet.
War zu teuer. Ich wollte gerade fragen, ja.
Nee, es ist anders. Ich habe damals auch für die FAZ und für die Zeit geschrieben. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe schnell hochgerechnet. Ja, so eine Lebensgeschichte, wie lange wirst du da brauchen? Also ich wusste so ungefähr und so. Dann dachte ich, oh nee, das kannst du der Frau nicht sagen, ja. Also ich war damals so bei 10.000 Mark. Es geht nicht. Ich habe mich so geschämt, ja, und ich bin nie wieder dahin gegangen. Ich habe es mir nicht getraut. Ja. Und später, viel, viel später, habe ich dann aber erfahren, dass ihr Vater Autohausbesitzer ist und dass sie sich das durchaus hätte leisten können. Das ist richtig tragisch, oder?
Also muss man jetzt... Man kann ja fast 1:1 umrechnen mittlerweile. So 10.000 Euro für ein Buch, für eine eigene Geschichte einplanen?
Damit geht's los, ja. Also es ist wirklich aufwendig. Man sieht es nicht, aber es gibt immer mehr Leute, die haben inzwischen Gespür für gute Texte. Und sie wissen es ja, was ein guter Text ist und wie aufwendig das ist. Aber es ist ja nicht so, dass wir selber schreiben, sondern wir nehmen ja das Material, was die Leute erzählen, ne? Also diesen lebensgeschichtlichen Stoff und literarisieren ihn. Und das heißt, wir arbeiten als erstes eine Struktur heraus, damit das also eine schöne Dramaturgie, ja, eine gute Dramaturgie, damit es den Leser reinzieht auch in den Text und am Text dranhält, weil das Wichtigste ist ja, dass ein Text gelesen wird. Das ist heutzutage sehr schwer bei dieser Reizüberflutung, ja, von allen die Köpfe sind voll, ne? Man muss sich schon ganz schön durchbeißen. Also ein Text muss echt kämpfen, damit er die Aufmerksamkeit behält, ja, eines Lesers. So, also das heißt, wir arbeiten auf der Textebene, dann arbeiten wir auf der syntaktischen, also auf der Satzebene. Beim mündlichen Erzählen kommt es ja nicht an, wo ich Komma und Punkt setze. Aber in der Schriftsprache ist es ganz wichtig, dass ich gute Sätze baue, ja, dass die Sätze richtig stimmen. In der mündlichen Sprache wiederholen wir viel. Und es ist egal, ob wie der Satzbau ist und so. So, also wir bauen die Sätze und wir bauen und natürlich machen wir das schlechte Alltagsdeutsch weg. Ja, also zum Beispiel dieses Machen, was ich jetzt selber gerade benutzt habe.
Sondern ein ordentliches Verb.
Und die vielen Substantive und die falsche Zeitform und das alles. Und das machen wir aber ganz vorsichtig und ganz sorgfältig und nur innerhalb des möglichen aktiven Vokabulars des Erzählers, ja, weil gut, natürlich alles auf Erfahrung. Zu Anfang hatte ich die, um mal ein Beispiel zu erzählen, hatte ich die eine wunderbare Geschichte selber geschrieben, einer Wäscherin, einer alten Wäscherin, 87 Jahre alt war die, es war vielleicht 2000. Ich dachte, oh, ist das Wahnsinn, ja, so direkt und so, eine Berlinerin und so. Und habe dann versucht, selber so Literatur, also so ambitioniert Literatur daraus zu machen. Mhm. War sauwütend, die ist sauwütend geworden und hat sich so, also verletzt gefühlt, ja. Also die hat das Gefühl gehabt, ich benutze sie, um mich selber zu, ja, also sie hat sich da entfremdet gefühlt, ja. Mhm. Und nicht wiedererkannt in dem Text, ne? Und das ist die große Kunst, dass wir so arbeiten, auch die Dramaturgie und die Gewichtung entsprechend den Intentionen des Erzählers eben. Mhm.
Aktives Vokabular bezeichnet man ja, glaube ich, als Idiolekt, ne?
Keine Ahnung. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Idiolekt.
Idiolekt. Muss ich parallel gleich mal googeln, nicht, dass ich hier irgendwas komisches.
Habe ich noch nie gehört.
Cool. Idiolekt. Ja, was soll das wissen? Der Idiolekt ist der aktive Wortschatz eines Menschen. Und wenn ich mich nicht täusche, hatte Goethe bislang, also aus seinen Werken herausgezogen, den größten Wortschatz. Ich gucke mal schnell. Idiolekt. Individuelle Sprache eines einzelnen Menschen. Ja, dazu gehören sein Wortschatz, sein Sprachverhalten, seine Ausdrucksweise.
Ach, sehr gut. Ja, habe ich noch nie gehört. Gut. Danke, wieder was gelernt.
Ja, bitteschön. Ich habe auch mal Sprachwissenschaft studiert im Nebenfach, aber da hatte der Idiolekt, glaube ich, keine Rolle gespielt. Das habe ich irgendwo anders mal aufgeschnappt.
Okay, wo haben Sie studiert?
Ich habe in Erfurt studiert.
Ach, in Erfurt, an der ehemaligen pädagogischen Hochschule.
Das war dann Uni schon, ja. Ich bin Jahrgang 80, da gab es die PH dann nicht mehr zu meiner Zeit.
Ja.
Genau. Ja, Geschichten von Menschen, das ist ja im Prinzip auch das, was so uns als Tageszeitungsjournalisten auch ausmacht, ne? Dass wir vor allem den Alltag der Menschen reflektieren und sagen eben, was passiert. Das also nicht nur die harten Nachrichten, sondern eben auch hier die Lebenswirklichkeit abbilden. Aber nochmal zurück zu den Biografien. Biografien verkaufen sich ja auch so, also von Prominenten im Buchhandel sehr, sehr gut. Was ist das Geheimnis davon? Warum lesen Menschen gerne Biografien?
Ja, also ich glaube, dass es so ist, dass in unserer Postmoderne sind ja alle Werte im Prinzip aufgelöst. Also es gibt ja keine verbindlichen Werte mehr, ne? Und der Mensch braucht aber Orientierung und deswegen sucht er sich also die Biografie als Orientierung. Ja? Also im Sinne von... wie leben Mensch, wie hat ein Mensch gelebt, ja, wie ist er zu Erfolg gekommen, wie hat er sich durchgekämpft? Das ist eigentlich das, was wir auch wissen von den Enkeln, was sie in den Biografien ihrer Großeltern suchen. Mhm. Also im Grunde genommen werden immer Bewältigungsstrategien gesucht, ja. Also wie nimmt man Hürden, wie bewältigt man Probleme, wie geht man mit bestimmten Sachen um, ja.
Und, also im Vergleich auch, ja.
Ja, man vergleicht sich extrem, ja. Man stellt sich ins Verhältnis zu demjenigen, der erzählt, ja. Ja.
Was war so die Lieblingsbiografie von Ihnen bisher?
Ach, das kann man so gar nicht sagen. Also wir haben so von so vielen tollen Leuten die Biografie gemacht. Also schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also so, ich könnte auch nicht mal sagen, ob Männer oder Frauen. Also wirklich, neulich habe ich gerade hier auch aus Thüringen mit einem Unternehmer gesprochen, der hat sich nach der Wende Management Buyout eine Firma übernommen und das wirklich durchgeboxt und so, denke ich, boah, ja, die Energie und dieses Durchhaltevermögen und dieses diese Frustrationstoleranz und so, Wahnsinn, ja, also großartig, ja, also das ist, nee, also eine könnte ich jetzt. Also vielleicht eine, die ganz zu Anfang, ich weiß nicht, die haben wir vielleicht in den ersten 5 Jahren geschrieben. Das war ein junger Mann, so ein richtiger Draufgänger, hat im Krieg beide Hände verloren, hatte Prothesen, kam zu uns auch ins Büro, war ein brillanter Schachspieler und hat nach dem Krieg hat ein Haus gebaut, ja, hat die Zementsäcke mit dem Fahrrad über die Schulter, über die Straße boxiert und so, also unglaublich, ja. Also ist ja immer die Frage, wie gehe ich mit Defiziten um, wie gehe ich mit Benachteiligungen um oder so, also mache ich sie produktiv, ja, oder, das ist ja die generelle Frage, ja, nehme ich das Leben so, wie es kommt und mache was draus oder fühle ich mich als Opfer, ne?
Geben denn einige Menschen dann ihre Biografie auch frei, damit die eventuell im Buchhandel veröffentlicht werden oder verkauft werden können?
Ja, also das ist so, also es gibt Leute, die möchten das gerne, also die kommen gleich von vornherein und sagen, wir möchten unsere Biografie da verkaufen, ja, so. Mhm. Oder wir möchten, dass sie verkauft werden. Aber die Verlage gucken natürlich ganz genau und die Verlage haben auch bestimmte, ganz bestimmte Vorstellungen, ja, was wie eine Biografie gebaut sein muss und so. Das ist relativ schwierig, ja. Mhm. Also wenn jemand das möchte, dass man das dann in einem Verlag unterbringen kann. Es gibt natürlich diese Druckkostenzuschussverlage, da bezahlt man die Druckkosten, das finde ich auch okay, ja. Aber man muss auch immer aufpassen, die machen dann große Auflagen und die werden dann nicht verkauft, ja. Da gibt es auch so ein paar schwarze Schafe drunter. Mhm. Aber wir haben schon ein paar Biografien geschrieben oder wo wir das Gefühl hatten, das ist ein Stoff, der könnte marktfähig sein und ungefähr 15 Biografien von uns sind in Verlagen erschienen, also von DTV bis Bertelsmann bis Wallstein, also die Qualität, die wir herstellen, ist verlagsfähig, aber der Verlag guckt ja nicht nur nach Qualität, sondern auch, wie ist der Stoff gerade verkäuflich, was ist Mainstream und so, das sind ja ganz viele Aspekte, unter denen ein Stoff gewogen wird von einem Verlag und das ist eben große Freiheit, dass wir sagen, wir können wir machen das Buch unabhängig vom Markt, ja, weil irgendwann ist es wichtig oder mindestens für ihre Familie und für ihre Freunde, ja, oder für die Kollegen oder so ist es wichtig, ja, da braucht es auch den Markt nicht. Mhm. Also wir sind ja frei vom Markt quasi. Mhm.
Mhm. Lesen Sie selbst noch Bücher?
Ja, aber eigentlich, ich lese nur eins im Jahr, also ein belletristisches Buch, ja, im Jahr. Machhandel war das letzte. Und ansonsten lese ich lese natürlich massenhaft Bücher, aber nur was innerhalb unserer sozusagen unserer Fachfragen, ne? Also die Sachen, die uns eben fachlich sozusagen überkommen und die man irgendwie kennen muss, ne? Mhm.
Ja. Haben Sie dann intern da das Lektorat auch vergeben nochmal? Also wird dann über Kreuz gelesen oder wie ist das?
Nee, also doch, also die, also ich kann ja mal kurz den Werdegang beschreiben. Der, also es gibt dieses lebensgeschichtliche Interview, da erzählt der Protagonist seine Lebensgeschichte. Und dann wird es alles transkribiert, wortwörtlich. Mhm. Und dann von diesem Transkript aus wird dann also eine Grobstruktur entwickelt. Wie das also der Stoff geordnet wird, weil die Sache ist ja die, wir erzählen ja nicht chronologisch, sondern wir erzählen assoziativ. Unser Gehirn funktioniert assoziativ und nicht nach der Uhr, ja, nach der Zeitabfolge. Mhm. Das heißt, es muss sortiert werden, das habe ich ja vorhin beschrieben. Und dann wird der gesamte Stoff also sortiert, dann wird er und dann wird er geschrieben. Dazwischen legen wir aber die Grobstruktur noch dem Kunden oder dem Erzähler vor, ob er so einverstanden ist. Dann wird er also geschrieben, also sortiert als erstes und dann die Spannungsbögen herausgearbeitet, die Kapitel und dann feinstilistisch geschliffen. So. Und da werden auch Fragen eingearbeitet, weil beim Erzählen vergisst man oft das Anfang einer Geschichte zu erzählen, weil man so von einer Geschichte in die nächste fällt. Ne? Mhm. Wenn man in so einem Erzählfluss ist, ja, dann erzählt man immer weiter und da ist so eine Energie da und oft fehlt der Anfang einer Geschichte. Ja, wie kommt es denn jetzt dazu? Ja, und das muss aber der Erzähler wissen, damit er den Faden behalten kann. Oder das Ende einer Geschichte fehlt auch oft. Ja, wie endet nur die Geschichte? Oh, ist nicht da. So, also werden da Fragen eingeschrieben und die kann dann der Erzähler beantworten. Dann kommt es zu uns zurück, dann arbeiten wir das alles ein, schaffen neue Übergänge, also Anschlüsse. Ne? Wenn man was einfügt in den Text, muss man ja neue Anschlüsse schaffen. Und dann, entweder der Erzähler kriegt es nochmal oder es geht ins Lektorat. Mhm. Dann wird nochmal richtig alles ja, überarbeitet, Wiederholung rausgestrichen und ja, nochmal auch Orte und Ortsnamen geprüft. Oft sind es ja Leute, die aus den ehemaligen Ostgebieten kommen, ne? Also Schlesien oder Ostpreußen, so, also dass die Namen richtig sind und ja, also Lektorat ist auch eine sehr große und sehr verantwortungsvolle Aufgabe, muss man sagen. Ja. Mhm. Das machen wir in-house. Wir haben sehr gute Lektoren, ja.
Jetzt so im Zuge der immer stärker werdenden digitalen Medien auch, ist denn die Nachfrage dann nach E-Books auch gestiegen oder wollen die Leute tatsächlich noch ein gebundenes Buch zu Hause haben?
Also wir machen jetzt zum ersten Mal ein E-Book mit den digitalen Erzählsalons, die wir ja gerade machen. Wir sind gerade in der Endfertigung. Mhm. Ich habe vorher gerade die Struktur von der Lektorin gekriegt. Ich kann es eigentlich im Moment gar nicht so richtig beurteilen. Also wir haben für eine Firma jetzt E-Books gemacht, für Hochland. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Hochlandkäse aus dem Allgäu. Da hatten wir die Geschichte in 13 Sprachen geschrieben und die wollten das jetzt als E-Book noch haben, weil die Leute gerade im Ausland, so in den osteuropäischen Ländern, wo die Firmen haben, Tochterfirmen haben, die wollten eben gerne die Geschichte auch haben. Also die haben es jetzt beauftragt. Aber ich glaube mal, die Leute, die bei uns ihre Geschichte beauftragen, sind ja im Prinzip am Ende ihres Lebens. Ne? Mhm. Also und schauen zurück auf das Leben. Das ist auch die beste Situation, seine Geschichte zu schreiben. Und die sind immer noch sehr vertraut oder denen ist das Buch viel vertrauter als ein E-Book. Und das ist das eine. Und das andere ist aber auch beim E-Book wissen wir ja auch nicht, wie lange diese Träger, Dinge halten, ja. Also es ist ja wie bei Filmen oder bei Tonbändern, ja. Man muss ja dann ständig auch umwandeln und ist immer abhängig von der Technik, ja. Das birgt ja auch Gefahren in sich.
Lässt sich einfacher weitergeben, so ein Buch, ne, auch über eine Generation hinweg.
Ja, und ein Buch ist einfach auch was Schönes, ne. Also es ist eine jahrhundertealte ein Medium, ja, was man schön gestalten kann und so weiter. Also es hat beide seine Vorteile, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass das Buch aussterben wird.
Ja, unsere Branche beschäftigt sich natürlich auch sehr, sehr stark mit dem digitalen Wandel, um andere Zielgruppen anzusprechen. Aber wir merken es eben auch, ne? Viele wollen noch die gedruckte Tageszeitung haben.
Ja.
Da zwar immer mehr auch auf E-Paper zurückgreifen, also über Tablet lesen, Computer, Smartphone auch. Aber es gibt noch einen überwiegenden Teil, der will einfach das gedruckte Produkt.
Ja, 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 das hat auch was mit Tradition und mit Ritual auch zu tun. Ne? Morgens die Zeitung, also für meine Mutter ist das total wichtig, ja, diese Zeitung so in der Hand zu halten, ja, und dann durchzublättern und so. Das sind ja alles Rituale eigentlich, ne?
Jetzt 14 Tage Jena. Fehlt Ihnen denn Berlin schon?
Naja, im Moment ist ja in Berlin auch nichts los, ne? Also von daher. Nee, eigentlich fehlt es mir im Moment nicht. Also wir haben ja im Moment so viel zu tun durch die digitalen Erzählsalons. Wir produzieren ja jede Woche einen. Mhm. Und ich bin verantwortlich dabei für die Erzähler und die Erzähler zu gewinnen und mit ihnen zu sprechen und sie vorzubereiten und so. Und das ist so viel zu tun, dass mir also im Moment nichts fehlt. Und nächste Woche fahre ich auch nach Berlin. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt nur hier sein werde. Also es wird so einen Wechsel geben. Aber was mir vielleicht fehlen wird, sind Freunde. Natürlich sind über die 35 Jahre sind die Hauptfreundschaften in Berlin. Ja? Also es sind wenig natürlich Schulkameraden und ein paar ganz alte Freunde, aber muss man einfach auch einen neuen Freundeskreis aufbauen. Ne?
Naja, so weit weg ist Berlin ja nicht. Mit dem Auto nicht.
Nee.
Zug ist problematisch, glaube ich, in Jena. Der ICE hält ja nicht mehr, ne?
So ist es. Das hat uns ja Erfurt abgeluchst, ne?
Aber wirklich auch dramatisch eigentlich, ne? Wirtschaftlich prosperierende Stadt und dann gibt es nicht mal eine ICE-Anbindung.
Geht eigentlich nicht, ja. Es ist eigentlich undenkbar. Aber früh fährt einer durch vom Paradiesbahnhof morgens um 7.05 Uhr.
Ich habe ja mal angefangen, Medizin zu studieren. Im Jahr 2000. Das habe ich aber aus diversen, auch persönlichen Gründen, nach einem Semester wieder beendet.
Aha.
Und bin dann immer nach Jena gefahren mit dem Zug.
Ah, aber da ging doch noch der ICE 2000.
Da war noch die Welt in Ordnung.
Ach, da mussten Sie aus Erfurt nach Jena fahren, stimmt.
Genau.
Damit Sie in den ICE einsteigen können.
Genau.
Ja.
Da habe ich Jena auch so ein bisschen kennengelernt. Eine schöne Stadt.
Ja, ist eine schöne Stadt. Sehr schön. Mit den Bergen ringsum, also traumhaft eigentlich, ja. Man kann immer raus und finde es auch, ja.
Frau Hohenstock, es hat mich sehr gefreut, dass Sie auch ein bisschen was von Ihrer Biografie erzählt haben. Und im Hintergrund sehe ich noch Umzugskartons oder ist das?
Ja, ist wirklich so.
Na gut, das dauert noch ein bisschen, ne?
Ich habe es geahnt, dass Sie das sehen, deswegen habe ich es gleich erzählt.
Das kennt aber, glaube ich, jeder, der umgezogen ist, mal. Dass,
ja.
Ich bin vor 2 Jahren zurück nach Erfurt gekommen, aus Berlin. Und ich glaube, in 1, 2 Kartons habe ich bisher auch noch gar nicht reingeguckt.
Gar nicht.
Was eigentlich ein Zeichen dafür ist, sollte man sofort entsorgen, ne?
Ja, genau. Dann sind sie nicht nötig. Genau, das ist ein Zeichen. Naja, bei uns ist es so, ich weiß nicht, diese schönen Handwerksbroschüren, ich zeige die Ihnen mal. Wir haben jetzt dieses Handwerksprojekt gemacht, ne? Und eben diese Handwerksbroschüren produziert und die sind nun gerade auch jetzt sozusagen fertig geworden im September, Oktober. Und die sind eben jetzt da und durch Corona konnten wir keine oder nicht so viele, wir haben einige gemacht, aber nicht so viele Premieren, um die vorzustellen und die müssen eben jetzt auch noch unter die Leute gebracht werden. Und da können wir auch gerne jetzt in dem Podcast für werben, also die können gerne bestellt werden, auch in Berlin. Und wir haben auch immer noch jeweils für Thüringen und für Sachsen die besten Geschichten von einer Jury auswählen lassen. Erster Präsident des Handwerkskammertages. Und war mit dabei und hier unser Oberbürgermeister von Jena und so. Es war sehr schön, diese Juryarbeit, die haben eben die schönsten Geschichten ausgesucht, die besten im Sinne von interessantesten. Und da haben wir jetzt auch noch Bücher draus gemacht. Also die Bücher sind auch noch, kann man auch noch bestellen.
Ich glaube, in Ostthüringen und im Eichsfeld waren Sie da.
Im, Eichsfeld waren wir nicht. Wir waren in Saale-Holzland, Preis, dann waren wir in Lesten, dann waren wir in, hier in, ich habe es ja noch extra beiseite gelegt, also, damit ich es Ihnen sagen kann. Ich habe es geahnt, dass wir darüber sprechen werden.
Ich dachte, ich habe irgendwas.
Dann waren wir im Altenburgerland,
ja.
Dann in Hamburg, Saale-Holzland und Thüringer Wald.
Ah ja, okay. Ich dachte, ich hätte irgendwas vom Eichsfeld gelesen. Aber es kann doch sein, dass es der Erzählsalon.
Ja, das mal ist der digitale Erzählsalon, der auch im Eichsfeld stattfinden wird dieses Mal.
Ja, sehr schön. Dann haben wir hier auch noch einen Werbeblock untergebracht. Es gibt natürlich auch noch viele andere schöne Bücher, die man kaufen kann, aber es ist ja alles legitim.
Können wir denn so einen Link irgendwie da mit rein in die, Sie machen ja so ein, geht das oder wollen Sie das nicht?
Das ist ein bisschen schwierig.
Ist schwierig, okay, ja. Gut. Ist okay. Aber, ja, aber verstehe ich.
Aber ich denke, dass es trotzdem sehr spannend, interessant war und vielleicht den einen oder anderen da drauf gestoßen hat.
Gut.
Dann viele Grüße nach Jena.
Vielen, vielen Dank.
Und kann immer nur sagen, ja, normalerweise mache ich das lieber persönlich, aber durch diese Umstände jetzt ist es halt das Videoformat. Aber es hat viel Spaß gemacht und war sehr interessant.
Dankeschön, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen und es war sehr angenehm.
Vielen Dank, ebenso.